Ja, ich habe eine ganz spezielle Art, meine Bibel zu lesen. Und ich will kurz zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich habe nämlich immer so ein Jahresbuch. Das heißt, ich fange im Januar an, ein Buch zu lesen und lese aus diesem Buch in der Bibel das ganze Jahr. Ich lese eigentlich jeden Tag aus diesem Buch und ich erarbeite mir ein Buch. Ich versuche so, wie mir das mal jemand gesagt hat, vor gut 20 Jahren der Meister eines Buches zu werden innerhalb eines Jahres. Und tatsächlich predige ich dann, wenn ich im Januar anfange, mir das Buch zu erarbeiten, immer ab Mai aus dem Buch. Ich predige dann immer von Mai bis Mai aus diesem Jahresbuch, überall, wo ich hinkomme. Ob ich auf Jugendcamps bin oder irgendwo anders, auf Jumiko oder wir haben Tage mit den Eltern unserer Mitarbeiter oder ich mache eine Jungscherstunde oder was auch immer. Ich versuche dann immer, dieses Buch anzuwenden und etwas daraus weiterzugeben. Und das ist auch, wenn man in der islamischen Welt oder woanders unterwegs ist, da muss man oft spontan reagieren. Und ich habe festgestellt, dass mich das unwahrscheinlich segnet, in einem Buch zu leben quasi. Und ich habe angefangen, für manche Bücher tatsächlich auch zu träumen. Ich habe vor zwei Jahren vor einem Jahr den Sachaja durchgearbeitet und ich habe zumindest eine Nacht gehabt, da habe ich sehr angeregt von dieser Person geträumt. Und ich bin dann so in das Leben von diesem Sachaja eingestiegen, das war ganz großartig. Das Buch, was ich jetzt gerade predige, ist das Markus-Evangelium. Und es ist ein fantastisches Evangelium. Wenn ihr da einsteigt in das Markus-Evangelium, dann geht es gleich sofort zur Sache. Die anderen haben ja sowas wie Weihnachtsgeschichte oder andere Dinge vorweg oder Geschlechtsregister. Bei Markus geht es voll los. Markus fängt mit Johannes dem Täufer an, ganz schnell wird die Versuchung und seine Taufe abgehandelt, 13 Verse, und dann geht es sofort los in die Auseinandersetzung. Jesus predigt, Jesus heilt. Und wenn ihr die ersten Kapitel lest vom Markus-Evangelium, es ist faszinierend, das zu sehen, mit welch einer Geschwindigkeit Markus da den Dienst von Jesus beschreibt. Da wird ein Feuerwerk abgebrannt, hat mir jemand gesagt. Und da kommt eine Heilung nach der anderen. Ja, Jesus betet für jemanden, er wird gesund. Dann kommt jemand, dem er Dämonen austreibt, die Dämonen verschwinden. Dann kommt die Speisung der 4000, dann kommt die Speisung der 5000, dann kommt wieder ein Dämon, dann kommt wieder Heilung. Fast keine Gespräche mit den Jüngern, das geht zack, zack, zack. Das Lieblingswort von Markus in diesen ersten 8 Kapiteln ist das Wort sofort. Ja, könnt ihr mal unterstreichen, wenn ihr die Bibel lest, nehmt euch das Markus-Evangelium, unterstreicht mal das Wort sofort. Und da kommt so eine Geschwindigkeit in das ganze Evangelium rein, weil alles sofort geschieht. Und Jesus rudert sofort auf die andere Seite rüber und sofort kommen die Menschenmengen hinterher und sofort fängt er wieder an zu predigen und sofort wird wieder einer gesund. Boah, da könnte man fast dieses Lied atemlos singen, ja. Das mache ich jetzt nicht atemlos durch Stuttgart, aber es war ja Galiläa. Also von daher, Jesus hat man den Eindruck, der rennt. Ja, und in der Bibel steht dann zweimal sogar drin, dass er keine Zeit gehabt hat zum Essen. Ja, Jesu Dienst war so voll. Und so beschreibt uns Markus den, der hat eigentlich keine Zeit. Es wirkt total powerful. Und Jesus gelingt auch alles. Es gibt da keine Wolke, keine schwere Situation. Jesus tut etwas, Jesus sagt etwas und es geschieht. Und man bekommt dann einen, wow, wer ist dieser Jesus? In Kapitel 8, ungefähr bei der Hälfte des Markus-Evangeliums, hat ja 16 Kapitel, kommt Jesus dann zu den Jüngern und sagt, du, sag mir einfach mal, wer ich bin. Und dann kommt dieser Petrus und sagt, du bist der Christus. Und Jesus jubelt, jawohl, das ist genau, ich bin der verheißene Messias, ich bin der, auf den ihr gewartet habt, hunderte, tausende von Jahren, jetzt endlich ist die Zeit gekommen. Und Jesus fängt dann an zu sagen, aber dieser Christus, der wird leiden. Und Jesus redet übers Leiden und er redet über seinen eigenen Tod. Und dann kommt Petrus und nimmt ihn an die Seite, legt den Arm um Jesus und sagt, also Jesus, das ist Quatsch, was du jetzt hier sagst. Das passiert niemals. Und dann muss der Jesus den Petrus sehr tadeln und er sagt, geh hinter mich, Satan, du willst den Weg Gottes verhindern. Und Jesus stellt dann seinen Dienst in der Mitte des Markus-Evangeliums komplett um. Der kümmert sich vielmehr um die Jünger und versucht denen zu erklären, Leute, den Christus, den ihr im Kopf habt, diesen, der da nur Wunder tut, da gibt es eine zweite Seite. Ich habe alle Macht, aber ich werde darauf verzichten, ich werde sterben, ich werde leiden. Und ich werde verworfen werden müssen. Und dann nimmt er sich 2 Kapitel Zeit, ganz viel Zeit für die Jünger, um sie vorzubereiten auf das, was kommt. Die verstehen vieles von dem nicht. Ihr Lieben, 10 Kapitel in 3 Jahren oder in die drei Jahre werden in 10 Kapiteln zusammengefasst. Das ist ein wahnsinniges Tempo. Und ab Kapitel 11 kommt die letzte Woche in Jerusalem, da kommt das Passafest. Da haben wir 6 Kapitel für die letzte Woche und 10 für 3 Jahre. Da sieht man schon mal, was für einen Schwerpunkt Markus hier setzt. Der will Jesus nach Jerusalem bringen und wir werden später noch sehen, wo er eigentlich hin will und werden das ein bisschen mehr sehen. Er will eigentlich ans Kreuz. Dann kommt Jesus in Kapitel 11 mit diesem Hosianna in Jerusalem an und alle jubeln ihm zu. Er geht abends kurz in den Tempel und dann geht er zur Nacht nach Bethanien raus. Und da setzt gleich unser Text ein, der auch was mit Pflanzen zu tun hat tatsächlich. Vielleicht hast du deshalb die Fragen gefragt, habe ich gesagt. Naja, wir werden nämlich von einer Pflanze zumindest gleich etwas lesen. Jesus ist in Bethanien. Bethanien liegt so ungefähr 3-4 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und da geht man aus Jerusalem raus, geht in Ölberg, also erstmal runter ins Tal, geht in Ölberg, dann wieder hoch und so 3-4 Kilometer außerhalb von Jerusalem ist Bethanien, kleines Dorf. Und Jesus dann in der letzten Woche, wo das Passafest gefeiert wird, geht jeden Abend nach Bethanien zurück, bis den letzten Abend. Da ist er ja im Ölberg und betet im Garten Gethsemane und da wird er verhaftet und dann ist es vorbei. Aber jeden Abend davor geht er nach Bethanien raus. Der hat nämlich einige Freunde da. Da wohnt der Lazarus mit Maria und Martha. Und da wohnt ein Simon der Aussätzige, so wird er genannt. Das ist die Geschichte, wo diese Frau mit dem Alabasterfläschchen das über Jesus ausgießt. Und der wohnt auch dort mit seiner Familie. Jesus hat Freunde und er verlässt jeden Tag, den er in Jerusalem hat, in dieser letzten Woche, um dann nach Bethanien zu gehen. Und da setzt unser Text rein und ich lese mal den ersten Vers aus Markus 11, den Vers 12. Und da heißt es, und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte Jesus. Die gehen also, Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, dann laufen sie in Bethanien los, steht hier nicht genau, welche Uhrzeit das gewesen ist, vielleicht irgendwann am Morgen. Und nach diesen vielleicht 2, 3, 4 Kilometern steht hier tatsächlich, Jesus hat Hunger. Keine Ahnung, ob der da ohne Frühstück losgelaufen ist, kann man sich bei Maria und Martha, bei dem Haushalt vielleicht gar nicht vorstellen. Aber es ist so, Jesus hat Hunger. Und dann überlegt er sich was und Jesus überlegt sich Folgendes. Der kommt dann also da näher und da heißt es, und als sie vom Weiten einen Feigenbaum, der Blätter hatte, sahen, da ging Jesus hin, ob er was an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter. Und dann kommt diese kuriose Begründung, denn es war gar nicht die Zeit für Feigen. Ja, ist ja irgendwie kurios. Also Jesus hat Hunger und er denkt, da hinten ist ein Feigenbaum, da sind die Blätter dran. Ich laufe mal zu diesem Feigenbaum hin und gucke da, ob ich da eine Feige finde. Und dann rennt er dahin, findet nichts. Und dann kommt hier die Begründung, ja, kann auch eigentlich gar nichts finden, denn es ist gar nicht die Zeit für Feigen. Ja, ich habe gedacht, okay, das ist so, wenn ich zum Kirschbaum gehe und will Süßkirschen pflücken und es ist Februar. Ja, klappt nicht ganz, hier sind ja immerhin schon die Blätter da, aber es ist gar nicht die Zeit für Feigen. Als ich das Markus-Evangelium da das erste Mal durchgelesen habe, ungefähr vor einem Jahr, da habe ich es jeden Tag fast einmal gelesen, da habe ich mir hier ein Fragezeichen dran gemacht, das ist auch immer noch da. Da habe ich gesagt, was soll diese Geschichte? Nun gut, hier muss man ein bisschen Gärtner werden und in die Pflanzenkunde einsteigen. Bei Feigenbäumen ist es nämlich so, wenn die ihre Blätter bekommen, dann bekommen die eine sogenannte Vorfrucht. Das ist so ein kleiner Knubbel, ja, den man auch essen kann. Und in der Regel ist es so, wenn der Feigenbaum dann seine Blätter hat, sind diese Knubbel auch noch dran. Bevor dann später die richtig leckere, süße, saftige Feige wächst, die man dann auch verwendet und einkocht oder so isst und so weiter. Aber diese Vorfrucht, die kann man gut essen. Schmeckt so ein bisschen süßlich, habe die nie probiert, habe ich auch gelesen. Aber Jesus geht dahin und ich glaube, er will diese Frucht sehen. Das ist nicht die Zeit der großen Feigen, aber das ist die Zeit dieser kleinen Knubbel, die da sind. Und die armen Leute haben die gepflückt und haben die gegessen. Und es war so, wenn ein Feigenbaum diese Knubbel, diese Vorfrucht nicht hatte, dann ist auch keine richtige Frucht da gewachsen. Und Jesus geht hin und sagt, ob ich da wohl was finde, und er findet leider nur die Blätter. Er findet noch nicht mal diese kleine Frucht. Und das bedeutet, dieser Feigenbaum wird auch später nichts tragen. Da ist nichts dran, da hängt nichts dran. Und dann wird es brutal. Jesus findet also nichts und er begann und sprach, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Jesus legt also sowas fast wie einen Fluch auf diesen Baum und sagt, niemals mehr soll etwas jemand von dir essen, du hast keine Frucht gebracht. Und in Vers 20, wenn wir das so sehen, da ist schon der nächste Tag und als sie früh morgens vorbeigingen, Jesus wieder mit seinen Jüngern und der Tag da angebrochen war und sie als in dem Feigenbaum vorbeikamen, war er verdorrt bis zu den Wurzeln. Ja, wir haben hier quasi eine Feigenbaumgeschichte und inmitten dieser Feigenbaumgeschichte kommt die sogenannte Tempelreinigung. Die gucken wir jetzt gleich an. Wir haben ja also so ein Feigenbaum-Sandwich. Das ist oben der Feigenbaum, der keine Frucht bringt und auch keine Frucht bringen wird. Und Jesus sagt, der ist nichts wert, weil er keine Frucht hat. Bei dir hängen zwar die Blätter, aber mehr nicht. Und jetzt kommt die Tempelreinigung. Ich habe lange überlegt, wir werden jetzt mal kurz durchgehen, was hat die Tempelreinigung dann mit dem Feigenbaum eigentlich zu tun? Da muss es auch einen Zusammenhang geben zwischen diesen Geschichten. Da heißt es dann bei der Tempelreinigung, und sie kommen nach Jerusalem. Und er trat in den Tempel und begann, sie hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Nationen, ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Sie fürchteten sich aber, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über seine Lehre, kann man sich vorstellen. Und als es Abend wurde, gingen sie aus der Stadt hinaus und laufen wieder nach Bethanien. Ihr Lieben, so eine Geschichte von Jesus, wo er so energisch wird, ja, die kann man, glaube ich, nur verstehen, wenn man versteht, was die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die Priester aus dem Tempel gemacht haben. Ich will euch das mal so erklären. Stellt euch vor, ihr seid zum Passafest unterwegs und da sind ungefähr 2,5 Millionen Menschen unterwegs. Die kommen aus dem ganzen Land Israel und strömen nach Jerusalem. Und jeder will in dieser Woche im Tempel ein Opfer darbringen. Jetzt haben die für die Opfer ihre eigenen Tiere vielleicht mitgebracht, irgendein Schaf oder wenn sie arm waren, eine Taube oder irgendwas anderes und haben das mitgebracht. Jetzt kommen sie nach Jerusalem, drängen sich durch, kommen an den Tempel und stehen da und da sind solche Türen wie hier und sie müssen in den Vorhof der Nationen. Das ist der ganz große Hof, in dem ganz viele Leute Platz haben. Aber in diesem Vorhof ist es rammelvoll, weil da die ganzen Leute stehen, die auch Tiere verkaufen. Und weil die Geldwechsler da sind. Was man nämlich machen muss, ist, wenn man den Tempelplatz betritt, dann muss man schon mal einen halben Tageslohn, eine Tempelgebühr bezahlen, dass man überhaupt da raufkommt. Das heißt, die Leute, die Priester haben enorm Geld damit verdient. Bei Millionen von Leuten, bei Hunderttausenden von Leuten, die in den Tempel mussten, haben sie einen halben Tageslohn einkassiert. Und dann kommt es noch dazu, dass da vielleicht ein armer Bauer steht und je nach deinem Einkommen musstest du auch ein Opfer mitbringen. Und der hat eine Taube im Arm, die er schlachten lassen will. Ja, und dann kommt er dahin und dann standen die sogenannten Inspektoren da. Und diese Inspektoren haben deine Taube angeguckt und haben gesagt, boah, diese Taube, die geht gar nicht hier zum Opfern. Ja, du musst dir eine neue Taube kaufen, hier im Tempel. Und da sind diese Taubenverkäufer da im Hof der Nationen. Und das geht natürlich nicht mit deinem eigenen Geld, sondern du musst eine Tempelwährung kaufen, mit dem du das bezahlst. Und dann ist so ein armer Bauer, der hat seine Taube vielleicht irgendwie freigelassen, keine Ahnung, was er damit gemacht hat. Und dann ist er in den Tempel gegangen, musste diese Gebühr bezahlen, diesen halben Tageslohn. Da musste er zu einem Taubenverkäufer dahin, hat sich eine Taube gekauft, die er da opfern kann, musste erst noch das Geld wechseln, damit er die überhaupt bezahlen kann. Ihr Lieben, da merken wir, was das für ein Unternehmen gewesen ist. Die Pharisäer und Schriftgelehrten und Priester, die haben da ein Business draus gemacht. Da ging es nicht mehr eigentlich um Gottesdienst. Da ging es um Business. Und die haben etwas Gutes völlig in das Gegenteil ver, verarbeitet. Die haben es kaputt gemacht. Und dann steht hier so ein interessanter Vers: Und er erlaubte nicht mehr, dass jemand ein Gerät quer durch den Tempel trug. Da waren an beiden Seiten von diesem Tempel Tore. Auf der einen Seite ging es in die Innenstadt, auf der anderen Seite ging es zum Ölberg raus, ja, nach Bethanien und so weiter. Stellt euch vor, da sind 2 Millionen Menschen in Jerusalem. Die kaufen alles Mögliche in Jerusalem ein, die sind da auf dem Markt und so weiter. Wenn die auf dem normalen Weg nach Bethanien und Ölberg, wo die meisten dieser Leute gelagert haben während des Passamahls, gehen wollten, dann mussten die einen ziemlichen Umweg gehen. Die sind ganz um Jerusalem rumgegangen, viele, viele Kilometer. Die haben einen riesen Kreis gezogen und mussten mit ihrem ganzen Kram, mit all ihren Geräten und Sachen, die sie da gekauft haben, mussten sie so einen ganzen Bogen machen sind dann wieder da angekommen, wo sie geschlafen haben. Und was haben die Leute gemacht? Die haben gedacht, wow, geschickt, wir nehmen eine Abkürzung. Wir rennen einfach durch den Tempel. Und dann sind sie in dem einen Tor rein und in dem Osttor raus. Und kannst du mir kurz die Flasche geben da zum Trinken, die ist da unten. Dankeschön. Und dann sind sie in das eine Tor rein und in das andere Tor raus. Stell dich vor, das würde jetzt hier passieren. Wir haben diese beiden Tore da offen, ja? Und ständig rennen Tausende von Menschen da hin und her mit ihrem ganzen Kram. Das soll aber der Gebetshof für die Nationen sein, wo all die Völker, die Heiden kommen, nicht nur die Juden. Das ist der Platz, um den es geht. Und jetzt laufen die Leute da ständig von rechts nach links. Der Taubenverkäufer sagt, die Taube kostet so viel. Könnt ihr euch das vorstellen? Die haben eine gute Sache Gottes völlig ins Gegenteil verwirkt. Und wie nennt Jesus das hier? Jesus nennt es die Räuberhöhle. Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Wie sieht dieser Tempeldienst von außen aus? Nehmt mal eine Helikopterperspektive ein. Wie sieht es von oben aus? Von oben sieht es aus, da tobt das Leben, da brummt alles, da sind Tausende von Leuten, Zehntausende da, da wird Geld umgesetzt, da ist richtig was los, da ist Aktionismus, da ist es nicht langweilig, da ist es laut und geschäftig und super. Ihr Lieben, aber wenn man da näher hinguckt, ja, dann merkt man, da hängen nur noch die Blätter. Von außen sieht es gut aus, aber von innen ist es total hohl geworden. Da ist es fruchtlos geworden. Da kann keiner mehr beten. Es ist eine Räuberhöhle geworden. Als ich an dieser Stelle war, im Markus-Evangelium und das für mich studiert habe, da sind mir für mich selbst eigentlich fast die Tränen gekommen, weil ich mir überlegt habe, Matthias, wo hängen bei dir Blätter, wo nach außen etwas gut aussieht, aber was nach innen einfach hohl geworden ist? Wie sieht meine eigene Gemeinde aus? Hängen da Blätter oder gibt es da richtige Frucht? Wir kommen alle aus Corona und ich komme viel rum und ich habe den Eindruck, Gemeinde Jesu in Deutschland hat extrem gelitten in Corona. Und vielleicht haben wir an der einen oder anderen Stelle mehr Streit am Baum hängen oder Auseinandersetzung und irgendwelche Theorien und was weiß ich, als wirklich Frucht. Und Gemeinden sind leerer geworden. Ich habe mich gefragt, Matthias, wie ist es mit deiner Gebetsfrucht, wenn es ein Bethaus sein soll? Bist du zu geschäftigt? Hast du Aktivismus an diese Stelle gesetzt? Oder lebst du noch aus dieser inneren Beziehung? Hängt die Beziehungsfrucht zu Jesus, die du pflegst, wirklich am Baum? Oder bist du nur beschäftigt? Ja, in der Gemeinde kommen die Leute, wir haben viele Kleingruppen oder was auch immer. Und ich selbst auch. Ich habe mein Leben vollgepackt und freue mich über, ich habe viel zu tun und alles Mögliche. Aber wie ist es mit meiner persönlichen Identitätsbeziehung zu Jesus? Meine Nachfolge besteht nicht darin, dass ich grundsätzlich theologische Wahrheiten vor Augen habe und daran festhalte. Vielleicht haben wir uns zu sehr in den letzten vielen Jahrzehnten um diese Begriffe Bekehrung und Wiedergeburt, wenigstens wir sind da drin oder wir sind dabei gekümmert. Ihr Lieben, es geht nicht nur um dabei zu sein, es geht nicht nur darum, ein Baum zu sein, wo die Blätter wachsen, es geht um Frucht. Es geht um Frucht, die Jesus sehen will. Es geht um Nachfolge. Hängt diese Beziehungsfrucht an meinem Baum, von der ich lebe und von der ich alles gestalte? Hängt die Frucht des Gebens an meinem Baum? Ja, die Bibel sagt, gib und dir wird gegeben. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester haben das nicht gemacht. Die haben genommen. Das ist eine Räuberhöhle. Die haben für sich genommen. Die haben genau das Gegenteil gemacht von geben und segnen. Das, was ihr mit der Jumiko macht, ihr gebt und segnet. Und ihr gebt von euch weg. Lieben, warum gehen wir in die Gemeinde? Warum gehen wir in die Gemeinde? Warum machen wir Dinge? Ja, ich habe mal so das gemacht und einfach Leute gefragt, warum gehst du in die Gemeinde? Und dann war das meiste, um gesegnet zu werden. Ist das falsch? Ja. Fast niemand hat gesagt, ich gehe in die Gemeinde, um zum Segen für andere zu werden. Fast niemand. Und wenn du zum Segen für andere wirst in der Gemeinde, dann wirst du selber am meisten gesegnet werden. Das ist ja das Coole daran. Das ist keine Taktik, aber das ist das, was Gottes Wort sagt. Hängt die Frucht des Gebens, ja, wirklich bei uns am Baum? Dass wir für andere da sind, dass wir Zeit, unsere Fähigkeiten, das, was wir an Gütern besitzen, wirklich geben. Hängt die Frucht des Gehens an unserem Baum? Des Gehens zu anderen, um sie mit dieser guten Botschaft bekannt zu machen. Wir sind ja hier auf dem Jumiko, auf der Jugendmissionskonferenz. Ja, die Brigitte, 32 Jahre im Dienst. Hey, ich habe so Respekt davor. Hammer. 32 Jahre durchgehalten und immer noch dabei, immer noch Jesus hinterher. Wie ist es mit der Frucht des Gehens? Warum sinken die Zahlen von den Menschen, die wir senden in Mission? Die steigen nicht von Deutschland aus. Die Schweiz hat fast genauso viel gesandt wie wir hier in Deutschland. Warum ist es so? Hängt da die Frucht des Gehens? Ja? Das ist ein weites Thema. Ich habe das schon mal erzählt in einer Situation. Ich war mal in einer Gemeindeleitung und da hatten die eine junge Frau, die mit uns ausreisen wollte. Und ich hatte ein Gespräch mit dieser Gemeindeleitung. Ich sage nicht wo und wer und so weiter. Und dann haben die mir gesagt, Matthias, du hast eine Stunde und du kannst uns erzählen, wer Frontiers ist und wie er arbeitet und all diese ganzen Dinge. Aber wir möchten, dass du drei Fragen beantwortest. Drei Fragen. Die erste Frage ist, was wird uns das an Finanzen kosten als Gemeinde? Wenn diese Frage kommt, ja, dann habe ich schon immer so ein Grummeln im Bauch, weil ich mir denke, okay, wenn die erste Frage nicht ist, oh, das Evangelium kommt dazu unerreichten, wie können wir dazu beitragen, wie können wir beten, wie können wir diese Person in der Vision unterstützen oder was auch immer machen. Wenn die erste Frage es um Finanzen geht, ja, wie ist es mit der Frucht des Gebens bei uns am Baum? Zweite Frage war, Matthias, könnt ihr uns als Frontiers für die Sicherheit unserer Mitarbeiterin garantieren? Boah, ja, noch nicht mal Jesus macht das. Und ich war so verzweifelt, ich habe dann meine Bibel rausgeholt, ich habe dann gesagt, okay, lass uns mal aufschlagen, Apostelgeschichte, habe ich gezählt oder haben wir gelesen, was alles passiert ist. Ja, wer hat jetzt versagt, dass Paulus im Gefängnis ist? Wer hat versagt, dass Stephanus gestorben ist? Wie ist es damit? Ihr Lieben, wo das Evangelium hinkommt, da werden wir all die Sachen erleben, die wir in der Apostelgeschichte haben. Hängt diese Frucht am Baum bei uns, dass wir sagen, wir sind bereit, unsere Sicherheit aufzugeben und im Glauben uns auf Jesus zu werfen? Jesus, der alles verlassen hat, ja, den Vater verlassen hat, uns Menschen gleich geworden ist, Knechtsgestalt angenommen hat. Da steht in der Bibel, im Philipperbrief 2, steht eigentlich, der ist Sklave geworden. Jesus hat sich so erniedrigt für diesen Dienst. Und wisst ihr, was da auch steht? Und dieselbe Gesinnung sei auch in euch. Diener werden. Und wir haben darüber mit der Gemeindeleitung geredet, was das bedeutet. Ich kann euch für keinen garantieren. Ich kann euch nicht garantieren. Ich kann auch nicht garantieren, dass wenn ich heute Abend nach Hause fahre, nach Hannover da gut ankomme. Die Garantie habe ich auch gar nicht. Ich war jetzt am Donnerstag auf einer Beerdigung. Wurde eine 34-jährige Frau beerdigt. 3 Wochen erkältet, 1 Tag Immunschwäche, der Körper hat nicht mehr gekämpft, Krankenhaus, Antibiotika, vorbei. Ihr Lieben, ich saß da und habe gedacht, okay, hätte auch ich sein können. Ich habe diese Garantien nicht. Aber was ich machen kann, ist gucken, dass ich Frucht anbauen bekomme. Dritte Frage dieser Gemeindeleitung, es ging um Geld, es ging um Sicherheit. Die dritte Frage hat mich völlig fertig gemacht. Die dritte Frage war, Matthias, ist es nicht viel besser, wenn ihr als Frontiers in Zukunft mit den Christen aus Südamerika, aus Afrika und Asien arbeitet, weil die haben nicht so viel zu verlieren wie wir. Ja, habt ihr das verstanden? Ich habe erst gedacht, ich habe das nicht richtig verstanden. Da habe ich gesagt, könntest du es nochmal neu sagen? Und dann haben die gesagt, wir haben in Deutschland so viel, wir müssen so viel aufgeben. Das muss ein Christ aus Südamerika gar nicht, weil er gar nicht so viel hat. Ihr Lieben, ich bin danach, die Frau ist mit der Gemeinde nicht ausgereist, es wurde nichts. Ja, der Abend, boah, das war ein harter Abend. Ich saß im Auto, Rückfahrt, ich habe geheult. Und der mit mir gefahren ist, der hat auch geweint und kamen die Tränen, wir haben gebetet. Und ich habe gesagt, wow, immerhin hat diese Gemeindeleitung mal ausgesprochen, wir haben alle so viel, wir haben ein Problem mit Loslassen. Die Frucht des Loslassens und des Gehens, von Karriere, von Geld, von mein Haus, mein was weiß ich alles. Ihr Lieben, die hängt auch bei mir oft nicht am Baum. Und da hängen vielleicht die Blätter, was gut aussieht. Aber ich habe das auch nicht da hängen und lasse das los. Ja, arbeitet lieber mit den Christen aus Südamerika, aus Asien, Afrika. Die haben weniger zu verlieren als wir. Boah. Ihr Lieben, ein Feigenbaum, an dem immer nur die Blätter hängen, ist ein ganzer Unsinn. Und ein Nachfolger Jesu, der keine Frucht hat und an dem wenig hängt oder nichts, das ist nicht Nachfolge, das ist das, was Jesus in den Sendschreiben als Lau bezeichnet. Und er sagt, es wird ausgespien. Das ist die gute Frage, wie bekommen wir denn die Frucht zurück in unser Leben? Nun, das ist ein langes Thema, aber ich will 2 Sachen aus unserem Text ansprechen. Wie bekommen wir Frucht zurück? Ihr Lieben, das eine, und da bin ich fest überzeugt, Jesus räumt hier auf. Jesus schmeißt raus, Jesus schmeißt um. Und ich bin fest überzeugt, wir müssen Sachen umschmeißen in unserem Leben. Wir müssen Sachen umschmeißen. Wir müssen vielleicht unsere Prioritäten ändern und dann müssen wir umschmeißen. Ja, vielleicht müssen wir dieses Ding hier mehr wegschmeißen. Ja, ich mag mein Handy. Ich liebe es nachzugucken, wie Werder Bremen gespielt hat. Ja, grün. Aber bin ich jetzt davon abhängig und gucke das ständig nach, daddel ich das ständig rum, guckt man nach, wie viel Zeit wir. Ist das eine Frucht, die bei uns am Baum hängt mit diesem Ding hier? Und ich muss euch bekennen, ich bin da auch nicht immer großartig mit dem Teil. Und dann nimmt uns das so viel Zeit. Und sollten wir das nicht umschmeißen, wie Jesus diese Wechselleute da umschmeißt und diese Taubenhändler und so weiter? Was machen wir mit dem Handy? Und mit vielen anderen. Was machen wir mit der Freizeitgestaltung? Sollten wir da nicht Sachen rausschmeißen? Es gibt eine Studie, da wird gezeigt, dass der normale Deutsche am Montag müder zur Arbeit kommt, als er am Freitag ins Wochenende geht. Ja, glaubt ihr das? Weil er nämlich so mit dem Freizeitstress vollbelegt ist, was er alles machen muss am Wochenende und wie das alles voll ist, dass der montags müde zur Arbeit geht. Und ich glaube, das macht vor uns, vor Gemeinde auch keinen Halt. Und da müssen wir was rausschmeißen. Da müssen wir es umschmeißen. Das müssen wir ändern. Da müssen wir den Geist Gottes ranlassen, dass das nicht so weitergeht. Ihr Lieben, wir müssen Sachen verändern. Wir müssen Sachen rausschmeißen und kürzen. Wir müssen vielleicht unsere Beziehungen verändern. Vielleicht haben wir Beziehungen, die uns überhaupt nicht gut tun. Die uns immer runterziehen, die uns fertig machen, die uns immer ins Negative bringen. Der Rick Warren, einer dieser großen amerikanischen Pastoren, Saddleback Church, Kirche mit Vision, ich weiß nicht, ob ihr diese Bücher gelesen habt, ja, der wurde in einem Interview gefragt, was ist einer deiner größten Fehler gewesen. Und er hat gesagt, ich habe mich mit Leuten umgeben, die mich immer runtergezogen haben, die mich nicht inspiriert haben, Jesus nachzufolgen, mit Vision voranzugehen. Und ich glaube, da müssen wir auch den Mut haben, manchmal Freunde rauszuschmeißen, weil sie uns einfach nicht gut tun und an der Nachfolge hindern. Wir erleben das jetzt gerade, dass junge Leute sich vernetzen, die alle Richtung Mission unterwegs sind, wo die zusammen Gebetsnächte gestalten und so weiter. Mit 25 jungen Leuten eine Nacht durchzubeten von 7 bis 7 Uhr morgens, 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens, da mit Leidenschaft dran zu sein, die alle das wollen, die alle knien und die alle diese Anliegen zu ihren eigenen machen. Wisst ihr, wie viel Kraft das gibt? Und wenn du jetzt da Leute drunter hättest, ach nö, ach komm, jetzt, ach, schon so spät, 11 Uhr, morgen muss ich das und jenes machen. Ich glaube, wir müssen aufräumen mit Beziehungen teilweise. Vielleicht müssen wir uns auch von Freund und Freundin trennen, die diesen Weg mit Jesus gar nicht so mitgehen. Ja, vielleicht denkt ihr, ja, ich will eigentlich Richtung Mission, aber meine Freundin oder mein Freund eigentlich nicht. Ja, wie soll das weitergehen, wenn du deine Berufung hast? Wie soll das weitergehen? Vielleicht müssen wir den Mut haben, an der Stelle auch das ein oder andere umzustoßen und wie Jesus aufzuräumen und es zu verlassen. Es gibt viele Bereiche, wo wir auch da konsequent sein müssen. Ein letztes noch. Dieser Bibeltext zitiert einen Vers aus dem Alten Testament. Das ist der mit dem Bethaus. Ja? Das kommt schon in Jesaja vor, dass mein Haus, sagt Gott, ein Bethaus sein muss für alle Nationen. Also im Alten Testament waren auch nicht nur die Juden, da hatte Gott schon eine Riesenliebe für die Nationen und er sagt, die sollen da zum Beten kommen. Wir könnten das Wort Beten hier untersuchen, das ist ein ganz faszinierendes Wort, dieses Bethaus. Da ist alles von Beten über Seufzen, Klagen, Fürbitte, Lobpreis, alles ist da inbegriffen. Und das sollen die Nationen machen. Ja, die sollen diese Beziehung pflegen. Und das wird im Neuen Testament dann zitiert hier an dieser Stelle. Das ist eine Zielverfehlung von Gottes Haus. Es soll ein Beziehungshaus sein mit Jesus. Als ich das verstanden hatte, nochmal neu, habe ich gedacht, okay, meine Beziehung in erster Linie, ich muss Jesus kennen und ich muss mit ihm reden und er redet mit mir. Wenn ich mit meiner Frau sage, ich habe eine Beziehung zu meiner Frau, aber ich rede nicht mit ihr oder fast nicht, oder ich sage, ich habe eine Beziehung zu meinen Kindern und ich rede nicht mit ihnen, oder ich singe nur, ja, ich glaube, wir müssen zurückkommen zu diesem, jeder von uns ist ein Bethaus. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, wenn ihr Jesus kennt und ihm nachfolgt. Ihr seid ein Bethaus in euch selbst. Ihr pflegt diese Beziehung zu Jesus. Ihr seid Beter. Ihr redet mit ihm. Und vielleicht, wenn einem das selber schwerfällt, dann tut man sich mit anderen zusammen und tut es gemeinsam. Ja, und ringt mit Jesus, pflegt diese Beziehung. Und ich glaube, das ist das, was die wollen. Diese Priester und diese Schriftgelehrten, die haben die Beziehung zu Gott verlassen. Und deshalb ist Jesus so hart und er muss sagen, da hängen von euch noch die Blätter, weil es von außen gut aussieht, aber innen ist es hohl geworden. Aber das muss nicht so bleiben, sondern ihr könnt heute anfangen zu sagen, ich schmeiß Sachen raus und ich werde zurückkommen zu dieser Liebesbeziehung zu Jesus, diese Intimität mit ihm pflegen und mit ihm reden und mein Leben neu auf ihn schmeißen und das tun, was wirklich zählt in diesem Leben. Und das ist weder Geld noch irgendwelche anderen Sachen, sondern wir wollen zum Segen werden für die Nationen, soll ein Bethaus sein für die Nationen. Wünsche ich euch viel Gnade und ich bete noch für euch. Jesus, du bist hier sehr konsequent und auch hart mit dem Feigenbaum, auch mit den Leuten im Tempel. Du hast hier nicht mehr viel geredet, sondern gehandelt, Jesus. Ja, und da stockt mir ein bisschen der Atem, Jesus, bei dieser Konsequenz. Ich will beten, dass du uns segnest, jeden, der hier zuhört, mich segnest, dass wir konsequent sind in unserem Leben, dass wir aufräumen, Jesus. Und dass wir vielleicht heute alle an einen Punkt denken, den wir verändern müssen, den wir aufräumen müssen. Vielleicht ist das Handy, vielleicht eine Beziehung, vielleicht was weiß ich. Vielleicht wie wir mit unserem Geld umgehen, keine Ahnung, Jesus. Dann schenk Gnade, dass wir uns einen Punkt vornehmen und sagen, da will ich anders werden. Und dass wir dann Menschen sind, die auf die Knie gehen und die ringen und diese Beziehung zu dir pflegen. Und wir hier 300 Bethäuser werden, jeder für sich und alle miteinander, um diese Beziehung zu dir zu pflegen, um dich im Zentrum zu haben und das zu tun, was wirklich zählt. Jesus, wir sagen dir neu, wir sehnen uns nach Frucht an unserem Lebensbaum. Wir wollen nicht nur einen Schein haben, der nach außen irgendwie ganz nett aussieht. Das wollen wir nicht als Einzelpersonen, das wollen wir auch nicht als Gemeinde. Jesus, schenkt Gnade zur Veränderung. Jesus, und das ist so großartig, dass das möglich ist. Und du hast es gesagt, nicht durch Macht und Kraft, nicht durch das, was euch möglich ist, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Jesus, dazu schenk Gnade und wir danken dir so sehr dafür, dass du da bist. Und deshalb ist Hoffnung für jeden von uns, Jesus. Dir sei die Ehre, wir beten dich an. Du bist unser Herr. Und danke für dieses Geschenk, dich zu kennen, Jesus. Dafür hast du gesorgt. Amen.